Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, der Wochenspruch für diese Woche lautet: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Eine Zusage, die Gott uns gibt, die uns Mut machen soll. Mutmachend soll auch unser Abendmahl heute sein. Und wir denken über das Eingreifen Jesu der damaligen Zeit nach. Und wir wollen damit rechnen, dass er heute noch genauso wirkt wie damals. Das soll unser Vertrauen zu ihm stärken und uns seine ganz persönliche Zuwendung deutlich machen. Wir singen unser erstes Lied, Er weckt mich alle Morgen. Die Verse 1 bis 3.
Thank you.
Gott hat uns durch Jesus Christus dazu eingeladen, ganz im Vertrauen auf ihn zu leben. Wenn wir auf unser Leben sehen, merken wir, dass wir immer wieder Angst und Sorge haben, dass sie uns zu beherrschen drohen. Wir vergessen, dass Gott für uns sorgt und uns erhält. Darum bringen wir in der Stille vor Gott, was uns bedrückt und belastet. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Kyrie eleison.
Kyrie.
Der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt. Wir sind seine Kinder. Wie ein guter Vater und eine liebende Mutter sorgt er für uns. Immer wieder vergibt er uns unsere Schuld und macht uns Mut zu einem Leben in seiner Nachfolge. Wer ihm vertraut und getauft ist, der wird selig werden. Das schenke Gott uns allen. Amen.
Ehre sei Gott in der Höhe.
Beten. Gott, unser Retter, durch dich kann unser Leben heil und ganz werden. Mach uns offen für deine Kraft. Öffne uns die Ohren, dass wir deine Stimme hören. Öffne uns die Augen, dass wir deine Wunder sehen. Öffne uns den Mund, dass wir Worte finden, die deine Macht preisen und unserem Nächsten helfen. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn.
Mund und Ohren werden einem Taubstummen geöffnet. Davon erzählt das Evangelium. Wenn Jesus Christus sich Menschen zuwendet, dann können sie hören, was Gott ihnen zu sagen hat. Ja, dann können sie dieses anderen erzählen und in das Lob Gottes einstimmen. Wir hören davon im 7. Kapitel des Markus-Evangeliums. Als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm: Hephata, das heißt, tu dich auf. Und zugleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Je mehr er es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wundern sich über alle die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Dies sind die Worte unseres heutigen Evangeliums. Der Herr bewege sie in unseren Herzen durch die Kraft seines Heiligen Geistes und er erhalte uns sein Wort in Ewigkeit.
Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr, segne Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, unser heutiges Predigtwort erzählt uns ein Erlebnis von Petrus und Johannes. Es ereignet sich in Jerusalem kurz nach dem Pfingstwunder. Petrus und Johannes sind auf dem Weg in den Tempel, um dort zu beten. Die Tempelanlage war zur Zeit der Apostel mit mehreren Innenhöfen angeordnet. Je weiter man nach innen kam, desto weniger Leute hatten Zutritt. Durch die sogenannte schöne Pforte durften nur Juden gehen. Sie führte vom Vorhof der Heiden in den Frauenvorhof. Sie war eine bedeutende Grenze, denn alle Kranken und Heiden mussten draußen bleiben. Die schöne Pforte war wohl das prächtigste Tor im Tempelbereich. Wir hören von einer Begebenheit, die sich genau an dieser schönen Pforte abspielte. Sie steht in der Apostelgeschichte in Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Ich lese aus der Basisbibel. Einmal gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Es war um die 9. Stunde, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Tag für Tag setzte man ihn an das Tor zum Tempelvorhof, das die schöne Pforte genannt wird. Dort sollte er bei den Tempelbesuchern um eine Gabe betteln. Der Mann sah Petrus und Johannes, als sie gerade in den Tempel gehen wollten. Er bat sie um eine Gabe. Petrus und Johannes blickten ihn an und Petrus sagte: Sieh uns an. Der Gelähmte sah zu ihnen auf und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte: Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh umher. Petrus fasste den Mann an der rechten Hand und zog ihn hoch. Im selben Augenblick kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und machte ein paar Schritte. Er folgte Petrus und Johannes in den Tempel. Dort lief er umher, sprang vor Freude und lobte Gott. Das ganze Volk sah, wie er umherlief und Gott lobte. Sie erkannten in ihm den Bettler, der immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Sie staunten und konnten nicht fassen, was mit ihm geschehen war. Liebe Gemeinde, da liegt er nun der Lahme an der schönen Pforte. Gepflegt sieht er sicher nicht aus. Und ich denke mir, größer kann der Gegensatz wohl kaum sein. Hier der repräsentative Eingang zum Tempel und da auf dem Boden der Behinderte. Und er war sicher nicht der Einzige, der dort bettelte. Viele Menschen gehen täglich durch das Tor, besonders auch zu den 3 offiziellen Gebetszeiten. An den jämmerlichen Anblick des Gelähmten und der anderen Bettler hat man sich gewöhnt. Viele gehen achtlos an ihnen vorbei. Der Lahme gehört zum Alltag vor dem Tor und doch gehört er nicht dazu. Als Gelähmter kann er nur ahnen, wie es sich anfühlt, dazuzugehören, aufrecht zu gehen, selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen zu können. Sein Leben lang stand er noch nie auf eigenen Beinen, im wahrsten Sinn des Wortes. Ich kann mir nicht vorstellen, wie so ein Leben aussieht. Tag aus, Tag ein sitzt er da, um zu betteln und auf diese Weise sein Leben zu fristen. Von dem Geld, das er erbettelt, bezahlt er vermutlich auch die Männer, die ihn morgens hin und abends wegbringen. Wie demütigend muss es sich anfühlen, immer auf andere angewiesen zu sein. Schauen wir auf Petrus und Johannes. Sie folgen den jüdischen Traditionen der Gebetszeiten, auch nachdem Jesus nicht mehr bei ihnen ist. Die beiden Jünger betreuen in Jerusalem kleine Hausgemeinschaften und helfen, Gemeindestrukturen einzuführen. Ihnen fällt der Gelähmte auf. Sie bleiben stehen und schauen ihn an. Sie gehen nicht achtlos an ihm vorbei. Was geht dem Gelähmten wohl dann durch den Kopf? Vielleicht die Frage: Was wollen denn die zwei? Dann fordern sie ihn auch noch auf, sie anzusehen. Er soll den Blick heben. Und was da jetzt passiert, ist keine flüchtige Begebenheit. Da entsteht Begegnung. Nächstenliebe beginnt mit offenen Augen. Wir folgen damit dem Beispiel Jesu, der die Menschen in Liebe angeschaut hat. Und in dem Blick der beiden Jünger ist die Liebe Jesu zu erkennen. Seine Liebe, die sie weitergeben. Und dann sagen die beiden doch glatt, Geld haben wir keins für dich. Wie ernüchternd muss diese Abfuhr gewesen sein. Genau deshalb sitzt der Bettler doch Tag für Tag dort. Aber was Petrus weiterzugeben hat, ist viel wertvoller. Etwas, womit der Kranke sicherlich nicht rechnet. Petrus hält Heilung im Namen Jesu für ihn bereit. Jesus ist nicht mehr unter den Menschen und doch ist seine Macht gegenwärtig. Jesu Name wird über ihm ausgerufen und in diesem Namen stecken Kraft und Vollmacht. Nun wird klar, wer hier wirkt. Petrus berührt den Mann und durch Petrus fließen heilende Kräfte. Und die Kräfte sind die Kräfte Jesu. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Dieser Satz von Petrus hat mich berührt. Er will auch uns zur Tat rufen, weitergeben, was wir von Gott empfangen haben. Hier in unserer Geschichte verändert ein einziger Händedruck das Leben des Kranken. Ein einziger Händedruck kann auch heute Besserung bringen, Menschen verändern, Versöhnung ermöglichen. Gott möchte durch uns in dieser Welt wirken. Gott möchte aufrichten und stärken. Lassen wir uns von Gott die Augen öffnen. Gehen wir auf Menschen zu und bieten eine helfende und mutmachende Hand an. Und sind wir auch nicht zu stolz, eine aufrichtende Hand zu ergreifen, wenn wir sie brauchen. Der Herr möchte uns einsetzen als lebendige und kreative Menschen, die sich von seinem Wort durchdringen lassen. Petrus berührt diesen Fremden und das auf dem Weg in den Tempel, wo man sich ja nicht unrein machen durfte. Einen Kranken zu berühren, das hätte zur Folge haben können, dass Petrus gar nicht mehr in den Tempel hinein darf. Er gilt damit als unrein, aber das hält Petrus nicht ab. Durch diese Berührung entsteht in der Geschichte ein Kraftfluss. Der Gelähmte spürt Kraft in seine Füße und Gelenke fließen und er kann aufspringen und auf eigenen Füßen stehen, endlich zum ersten Mal. Es fällt auf, dass in der ganzen Geschichte nie die Rede vom Glauben des Gelähmten ist. Jesus hat in vielen Geschichten den Glauben der Personen erwähnt. Und unser Gelähmter, ehemaliger Gelähmter, er dankt und lobt auch nicht Petrus für sein Tun, aber er weiß, wem er seine Heilung zu verdanken hat. Und den lobt er aus voller Kehle. Ich stelle mir bildlich vor, wie er tanzt und springt wie ein junges Reh. Er läuft und jubelt mit seinem ganzen Körper, lobt er Gott. Sein Lob ist nicht nur ein Dank an Gott, es ist auch ein Ruf an die Menschen, schaut, was Gott tun kann. Auch nach Jesu Himmelfahrt ist es mit diesen Wundern, mit den Heilungen weitergegangen, so wie es schon zu Jesu Lebzeiten war. Die Apostel führten Jesu Werk weiter. Sein Heiliger Geist wirkte damals und er wirkt auch heute unter uns. Liebe Gemeinde, hier in der Geschichte erleben wir die Überwindung des Leids. Wie viele andere Kranke und Benachteiligte werden wohl noch bettelnd von dem Tempel gelegen haben. Dann komme ich an der Frage nicht vorbei, warum wird gerade diese Menschen geholfen? Warum nicht den vielen anderen? Und wir hören auch in unserer Zeit, dass Menschen von Krankheiten geheilt werden. Sei es von Ärzten oder auch durch Jesus, wenn mit Menschen gebetet wird. Warum manche nicht? Kommen uns da Zweifel, ob es Gott wirklich gut mit uns meint? Gott wirkt auch heute, manchmal durch Heilung und manchmal eben nicht oder anders als erwartet. Jesus ist und war kein Wunscherfüllautomat, kein göttlicher Medizinmann. Seine Heilungen sind immer Zeichen für das Reich Gottes. Sie zeigen etwas von Gottes schöpferischer Lebenskraft. Denken wir dran, dass Gott nicht willkürlich handelt. Er weiß, wann und warum Heilung geschieht. Sicher oft aus Gründen, die wir nicht verstehen und nicht erkennen. Nicht jede Krankheit wird geheilt, aber jede Situation kann Gott gebrauchen, um uns Menschen zu begegnen. Auch heute erleben wir Heilungswunder und manchmal eben auch nicht. Die Herausforderung ist, Gott zu vertrauen, egal was kommt. Gott kann Krankheit und Not nutzen, um das Leben zu formen und zu gestalten. Durch Leid können Menschen neue Perspektiven finden und ihre Beziehung zu Gott vertiefen. Auch das Leid hat zwei Seiten, wenn wir es von Gott her annehmen. Es wird Dinge geben, die wir weder mit unserem Verstand noch mit unserem Glauben erklären können und die wir auch nicht erklären müssen. Denn Gottes Gnade lässt sich nie in ein Schema fassen. Heilung bleibt sein Geheimnis. Gott hat für jeden Menschen einen eigenen Heil- und Behandlungsplan, so wie wir es von Ärzten kennen. Und in Gottes Heilungsplan kommt nicht immer zuerst die akute körperliche Beschwerde. Gott sieht den ganzen Menschen an, nach Leib, Seele und Geist. Und oft brauchen Menschen nicht nur körperliche Heilung. Tiefgang im Glauben oder seelische Heilung sind ebenso wichtig. Meine Erfahrung ist, wenn wir anfangen zu beten und um Heilung zu bitten, fängt Gott an zu handeln. Unser Gebet bewegt seinen Arm. Wie Gott auch wirken mag, es ändert nichts an der Tatsache, dass wir Kinder unseres Vaters im Himmel sind. Seine Liebe steht über unserem Leben. Das dürfen wir im Abendmahl heute wieder ganz bewusst erfahren. Ich habe kürzlich einen Satz gehört, der mir seither nicht mehr aus dem Kopf geht. Gott ist immer gut, auch wenn die Umstände nicht gut sind oder wenn wir die Umstände als nicht gut erleben. Damit ist unser Vertrauen gefordert. Vertrauen in den himmlischen Vater, der ein erfülltes Leben für uns möchte, mit oder trotz Krankheit. Er handelt, auch wenn wir nichts davon sehen oder spüren. Vielleicht ganz anders, als wir es uns vorstellen. Er weiß, was wir brauchen. Wir tun gut daran, ihm die Gestaltung unseres Lebens zu überlassen. Deshalb noch einmal, Gott ist immer gut, auch wenn die Umstände nicht gut sind. Und so sei der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft mit uns. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gotte. Wahrhaft würdig ist es und recht, dass wir dich, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, zu allen Zeiten und an allen Orten loben und dir danken, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ihn hast du der Welt zum Heile gesandt, damit wir durch seinen Tod Vergebung der Sünde und durch sein Auferstehen das Leben haben. Darum preisen wir dich mit all deinen Geschöpfen und singen mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit.
Wir loben dich, Gott. Du bist Mensch geworden in Jesus Christus. Sein Leben, sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung sind Grund unserer Hoffnung. Gieße deinen Heiligen Geist über uns aus, wenn wir nun Brot und Wein teilen und in diesen Gaben den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. Amen.
Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl und dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr's trinket, zu meinem Gedächtnis.
Gemeinsam das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Friede des Herrn sei mit euch allen.
Gebt euch nun ein Zeichen des Friedens mit den Worten: Friede sei mit dir. Wir feiern das Abendmahl wieder so, in gewohnter Weise, dass zuerst die nach vorne kommen, die die Hostie in den Wein getauft erhalten möchten, und danach, weiß nicht, ob es die zweite oder die dritte Runde dann jeweils ist, dass die nach vorne kommen, die aus dem gemeinsamen Kelch trinken möchten. Und nun kommt, es ist alles bereit, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Geht hin im Frieden. Amen.
Trinkrunde, ne?
Christus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr müde seid und Lasten tragt. Ich will euch neue Kraft schenken. Friede sei mit euch. Amen.
Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Halleluja.
Wir singen das Lied 010 in den kleinen Heften.
Thank you.
der Gemeinde wird für folgende Gaben gedankt. Beim vergangenen Gottesdienst letzten Sonntag wurden im Opferkasten gegeben 130 Euro und in der Kollekte 105 Euro. Anlässlich einer Taufe 10 Euro. Aus verschiedenen Anlässen wurde weiterhin gegeben, einmal 20 Euro für die Kirchturmsanierung, zweimal 50 und einmal 75 Euro. Für den Posaunenchor einmal 25 Euro, für die Jugendarbeit einmal 20 Euro und für die Stelle unseres Gemeindereferenten, die wir ja aus Eigenmitteln finanzieren, einmal 20, viermal 50 und einmal 100 Euro. Wir danken sehr herzlich für die Unterstützung unserer Gemeindearbeit. Der Herr segne Geber und die Verwendung der Gaben. Die heutige Kollekte ist für den Sozialpsychiatrischen Dienst und Beratungsstellen des Diakonischen Werks in Bayern bestimmt. In dieser Woche oder auch heute gleich findet statt, im Anschluss an den Gottesdienst, ist Kirchencafé nebenan im Gemeindehaus. Und ich möchte noch zu einer ganz besonderen Sache einladen. Es ist eine Besichtigung des CVM-Heims möglich. Da haben nämlich einige Männer aus der Gemeinde, die einmal im Jahr eine Männerfreizeit machen und meistens Haselbach unterstützen, haben diesmal für eigene Zwecke gearbeitet. Und die haben schier Unmögliches geschafft. Die haben die Küche so hergerichtet, dass nächste Woche die neue Küche eingebaut werden kann. Und viele Ecken, die Zuwendung brauchten, um die haben sie sich gekümmert. Und ich denke, wir sagen mit unserem Applaus mal ganz, ganz vielen Dank. Dienstag ist um 14 Uhr Gemeindenachmittag im Hermann-Betzel-Haus und um 19.30 Uhr die Posaunenchorprobe, diesmal auch im Hermann-Betzel-Haus. C5-Heim geht noch nicht. Am Mittwoch um 19.30 Uhr trifft sich der Bibelgesprächskreis für Erwachsene mit dem Thema Versorgung auch in steiniger Wüste, ebenfalls im Hermann-Betzel-Haus. Am Dienstag ist bereits um 17.45 Uhr, Donnerstag ist um 17.45 Uhr bereits die Kirchenchorprobe im Gemeindehaus in Trogen, um 19 Uhr Gebetsgemeinschaft im Betzelhaus und um 20 Uhr trifft sich der Bibelgesprächskreis für junge Leute. Da geht es um den heißen Stuhl im Hermann-Betzelhaus auch. Am Freitag um 19 Uhr ist wieder Jugendkreis, diesmal mit einem Haselbach-Rückblick im Hermann-Betzelhaus, dazu auch ganz herzliche Einladung an alle, die dies auch sonst interessiert. Unser nächster Gottesdienst ist am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr mit Dekan Müller und der feierlichen Einführung unseres neuen Pfarrer Ralf Dietsch. Der Kindergottesdienst findet gleichzeitig im Gemeindehaus statt und anschließend ist Empfang im Bürgerhaus. So viel zu den Hinweisen. Und jetzt singen wir noch einen Kanon und unsere Organistin ist deshalb steht bereit, dass sie mit uns den Kanon singt. Thank you. Vielen Dank. Und wir stehen auf zu den Fürbitten. Dazu noch ein Hinweis. Ich werde zwischendrin kurze Pausen machen für eigene Gebete. Gott, unser Vater, du machst heil, was zerbrochen ist. Du schenkst Leben, wo noch der Tod herrscht. Du schaffst Recht denen, die Unrecht leiden. Darum bitten wir dich, Gott. Schenke Gesundheit den Menschen, an die wir jetzt denken. Gott, unser Vater, heile sie an Leib und Seele. Wir bitten dich, Gott, hilf zum Leben in unserer Welt voller Not. Wir denken an das, was uns und andere bedroht. Gott, unser Vater, mach lebendig, was vom Tod beherrscht scheint. Wir bitten dich, Gott, schaffe Recht und hilf zum Frieden in den Ländern, an die wir jetzt denken. Gott, unser Vater, schenke Liebe, wo man sich hasst, Versöhnung, wo Streit ist. Heile du uns, Gott, so werden wir heil. Hilf du uns, so ist uns geholfen. Amen.
Der Herr sei mit euch. Geht hin im Frieden des Herrn.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Zum Orgelnachspiel nehmen wir noch einmal Platz.